Ja, guten Morgen auch meinerseits. Ich konnte nicht alle grüßen. Wir haben ein bisschen länger gebraucht wegen der Umleitung. Freue mich, hier zu sein, also zu sehen, immer wieder neues Leben, neue Menschen, neue Geschwister auch in unserem Gemeindeleben gibt. Ja, das Thema ist bereits angekündigt worden. Heute sollte es um Hoffnung gehen. Ich glaube, Hoffnung brauchen wir in unserem Leben, unabhängig davon, ob es persönliche Situationen im Leben gibt. Wir brauchen Hoffnung auch als Gemeinde. In manchen Situationen, in manchen Herausforderungen, die uns auch im Gemeindeleben begegnen. Manche Krisen kommen in unser Leben hinein und stellen alles auf den Prüfstand. Doch Hoffnung gibt uns die Kraft, nach vorne zu blicken. Sie ist wie ein Licht am Ende des Tunnels. Oder sie führt aus der Enge in die Weite, aus der Dunkelheit ins Licht. Vor etwa 7 Jahren gab es eine der spektakulärsten Rettungen in der Geschichte des Bergbaus. Nach 69 Tagen in über 700 Meter Tiefe wurden 33 Bergleute in Chile gerettet. Man sieht hier das Bild. Solche Ereignisse werden in der Regel dann nach ein paar Jahren verfilmt. Das ist das Bild von dieser Verfilmung. Eine Geschichte der Hoffnung, die diese Menschen dort damals erlebt haben. Der 19-jährige Jimmy Sanchez, damals der Jüngste unter diesen Bergleuten, hat dann gesagt, ich glaube, das war der Wille Gottes, dass ich eine Weile unter Tage bleibe, um darüber nachzudenken, wie ich mein Leben ändern könnte. Manche Krisen lassen in unserem Leben wirklich alles andere beiseite kommen, so dass wir wirklich über unser Leben, über das, was uns am wichtigsten, am bedeutendsten ist, viel intensiver nachdenken. Und aus manchen Krisen können viele positive Impulse entstehen, wenn wir diese Krisen mit Gott und mit Zuversicht, mit der Hoffnung, die er uns gibt, dann bewältigen können. Der damals 54-jährige Schichtsführer der Bergleute, Luis Ozur, ermutigte seine Kumpels und sorgte für ihr geistiges und auch körperliches Wohl in diesen Tagen, 69 Tagen, es ist eine ganze Menge, um die Mannschaft beisammen zu halten, ihnen immer wieder diese Hoffnung zuzusprechen. Und er ist auch als Letzte aus der Grube gestiegen, als Letzte die Rettungskapsel benutzt. Und da gab es viele Retter und viele, die gratuliert haben. Also neben ihm sehen wir von euch aus rechts, das ist der chilenische Präsident. Es war ja ein Ereignis für das ganze Land, das das ganze Land zusammengeschweißt hat damals. Und medial wurde es in die ganze Welt dann live ausgestrahlt. Hoffnung, die sich erfüllt hat. Hoffnung aus einer krisenhaften Situation auf einen positiven Ausgang. Hoffnung ist ein Geschenk für unser Leben, ein Geschenk Gottes. Und für uns Christen ist Gott die Quelle der Hoffnung, die Quelle der Kraft. Wenn wir alles aufgeben wollen, dann gibt uns die Hoffnung die Kraft weiterzumachen. Wir können ohne Hoffnung nicht leben. Wer lange völlig hoffnungslos ist, dann gibt es nichts, wofür es sich lohnt zu leben. Hoffnung gibt den Gefangenen Kraft, weiterzumachen. Und ohne Hoffnung geben sie auf. Ohne Hoffnung lassen sich Ehepaare scheiden. Ohne Hoffnung bricht jemand ein Studium ab, das er so gerne angefangen hat. Ohne Hoffnung lässt eine Mannschaft sich auseinandernehmen und ohne Hoffnung gibt es sogar Situationen, dass eine Kirche dicht macht und sich auflöst. Ack hat einmal gesagt, da auch. Bill S. Buck hat einmal gesagt, die Hoffnung aufzugeben bedeutet, nach der Gegenwart auch die Zukunft preiszugeben. Manchmal müssen wir aber gerade trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten in unserem Leben an der Hoffnung festhalten. Und ich möchte uns dazu ermutigen, falls es euch nicht betrifft, dann freut euch darüber, dass es euch gut in unserem Leben in solche Situationen hineinkommen können. Zu diesem Thema Hoffnung hat der Apostel Petrus in seinem ersten Brief sehr viel geschrieben. Und zu diesem Brief, die ersten Verse, 13 Verse, möchte ich 1, also 1. Petrus 1, Kapitel 1, Abvers 1 bis 13. Nach der Hoffnung für alle. Diesen Brief schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an die Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde überall in Pontus, Galatien, Kappadokien. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit worden sind. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der in seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, bis die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja, grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Vor langer, langer Zeit lebte ein Mann, der sehr einfach gestrickt war, aber aufrichtig, echt und authentisch. Sein Leben, sein Beruf war See. Er war Fischer vom Beruf, ein ehrlicher, einfacher Mann, manchmal ein bisschen vorlaut, strotzend vor Selbstvertrauen und mutig. Viele ahnen, von wem ich rede. Ich rede von Petrus, der diese Zeilen geschrieben hat. Einer der 12 Jünger, ihr Sprecher. Immer einen Schritt anderen voraus. Scheinbar der Stärkste in dieser Truppe. Doch am Abend, in jener Nacht, erlebt dieser Mann seine dunkelste Stunde. Dreimal verleugnet er Jesus und schwört bei seinem Leben, dass er ihn nicht kennt. Und das in Hörweite von Jesus im Hof des hohen Priesters. Und als der Hahn kräht, da kreuzten sich ihre Blicke. Jesus wandte sich um und sah seinen Jüngern an. Da fielen Petrus die Worte ein, die Jesus ihm zuvor gesagt hat. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und da fing Petrus an, verließ diesen Hof und weinte bitterlich, weil er erkannt hat, dass er in dieser Situation wirklich seinen Herrn verraten hat und verleugnet hat. Von so einem starken und mutigen Mann ist nur ein Häufchen Elend geblieben. Wie musste sich Petrus dann anschließend fühlen? Die nächsten Tage, als Jesus am Kreuz starb, wie muss er gelitten haben bis zu diesem Ostermorgen? Wie hoffnungslos fühlte er sich damals in dieser Situation, nachdem er Jesus die Treue geschworen hat und so jämmerlich versagt hatte? Doch dann begegnet Petrus Jesus erneut, dem Auferstandenen. Und er wird von Jesus erneut berufen und eingesetzt in seinen Dienst. Petrus ist einer, der erfahren hat, was Hoffnung bedeutet. Und er wird von anderen Auslegern als Apostel der Hoffnung genannt. Und dieser erste Petrusbrief wird auch als Brief der Hoffnung bezeichnet. Und Petrus will diese Hoffnung, die er selbst erlebt und erfahren hat, vor allem durch Jesus, anderen weitergeben. Damals den Christen in der heutigen Türkei, die verstreut dort in dieser Gegend gelebt haben. Und das ist seine Absicht, Menschen Mut zu machen, Menschen zu ermutigen, an ihrem Glauben an Gott festzuhalten. Am Ende seines Briefes im 5. Kapitel, Vers 12, fasst er sozusagen diesen ganzen Brief zusammen und das lesen wir in einem Satz. Damit wollte ich euch Mut machen, sagt er, und euch bezeugen, dass Gott barmherzig ist und euch wirklich liebt. Daran haltet fest. Das habe ich als auch eine Art Überschrift übernommen für dieses haltet fest an der Hoffnung, an diesen Zusagen und Verheißungen, die Gott uns, seinen Kindern, gegeben hat. Mit Vertrauen zu Gott, vielleicht manchmal auch mit zaghaftem Vertrauen zu Gott, gibt es in unserem Leben Hoffnung. Hoffnung für dein Leben, für deine Ehe, in der es vielleicht in den letzten Monaten nicht so gut lief. Hoffnung für deine Kinder, die vielleicht vom Glauben nichts mehr wissen wollen oder Wege gehen, die dir Kummer bereiten. Hoffnung für deinen Partner, für den du seit Jahren betest und überhaupt kein Anzeichen siehst, dass sich irgendetwas in seinem Leben in Bezug auf den Glauben etwas verändert. Hoffnung. Warum ist die Hoffnung für uns so wichtig? Vielleicht, weil wir alle die Erfahrung im Leben machen, dass das Leben nicht immer so leicht ist. Weil wir alle irgendwann mit Leid konfrontiert werden. Überall auf dieser Welt, unabhängig von der Zeit, in der wir leben, unabhängig von unseren äußeren Umständen, Kultur oder Gesellschaft, in der wir leben. Wir brauchen Hoffnung. Und unsere Hoffnung wird immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Petrus schreibt an die ersten Christen, damals im ersten Jahrhundert, an Menschen, die an Jesus Christus glauben, und er sagt an die auserwählten Fremdlinge. Das heißt an Menschen, die vielleicht auch in ihrer angestammten Heimat leben, aber doch sich dort fremd vorkommen aufgrund ihres Glaubens. Abraham wurde als Fremdling bezeichnet. Er lebte zwar in dem verheißenen Land, aber dieses Land sollte er nicht wirklich zu seiner Lebzeit in Empfang nehmen. Er besaß kein Stückchen Land, das ihm verheißen wurde und seinen Nachkommen, außer einigen Quadratmetern Erde, das er für das Begräbnis seiner Frau und später für sein eigenes Begräbnis gekauft hat. Petrus will mit seinem Brief Mut machen, Menschen, die irgendwo sich einsam und auf verlassenen Posten vorkommen. Er will Mut machen in schwierigen Situationen. Und manchmal fällt es uns total schwer, in bestimmten Situationen anderen Mut zu machen. Manchmal fehlen uns die Worte, und vielleicht ist es auch das Beste, dann jemanden Mut zu machen, zu trösten, ohne viele Worte. Mit einer Geste, mit einer Umarmung, mit einem Zeichen der Liebe. Und vor allem nicht mit irgendwelchen leichtfertigen, oberflächlichen Worten, wo wir gar nicht wissen, ob das wirklich so sein wird, das, was wir jemandem zusprechen. So nach dem Motto, Kopf hoch, es wird schon alles gut. Können wir das immer tatsächlich so sagen? Kann es wirklich in jeder Situation alles wieder gut werden? Wir können das nicht in jeder Situation Menschen zusprechen. Aber hier spricht nicht irgendjemand. Hier spricht nicht Alexander, nicht Waldemar, nicht Veit oder Erich. Hier spricht Gott durch seinen Aposteln. Und er spricht seinen Kindern, Christen, Hoffnung zu. Er hat die Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und für uns Christen gilt, dass wir es auch wirklich sagen können und glauben können, dass im endgültigen Sinne wirklich alles gut wird, weil Gott am Ende alles gut machen wird. Hoffnung aus gutem Grund. So habe ich diese Predigt überschrieben, und ich möchte jetzt diesen Text, den ich vorgelesen habe, nochmal mit euch durchgehen und einige Gründe, abgeleitet von diesem Text, mit euch teilen, darüber nachdenken. Petrus will Mut machen, und ich lese uns den Vers 2 nochmal. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Der Grund dieser Hoffnung, von der Petrus hier redet, hat einen Namen. Jesus Christus. Wenn wir genau hinhören, was Petrus hier nun schreibt, können wir einige Gründe erkennen. Und der erste Grund ist, wir haben eine lebendige Hoffnung. Jesus lebt, er ist auferstanden, und mit ihm haben wir eine lebendige Hoffnung. Wenn wir unsere Gottesdienste feiern, gedenken wir nicht einen Religionsstifter, nicht einen humanistischen Lehrer und ein Vorbild der Menschlichkeit. Das ist im gewissen Sinne Jesus alles auch, aber noch weit mehr. Wir feiern Gottes Sohn, der den Tod besiegt hat, der lebt und der gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Wir können mit ihm reden, ihn erleben. Wir können seine Auferstehungskraft auch in unserem Leben erfahren. Als Auferstandener ist er mitten unter uns Und darum sagt er Petrus hier in diesem Text, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist, erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Ihr Lieben, das müssen wir uns immer wieder neu buchstabieren, immer wieder neu zu Herzen nehmen, darüber nachdenken und uns immer wieder neu zusprechen. Wir haben Hoffnung, egal was im Leben passieren kann, wie unfair und ungerecht und schwer es in unserem Leben uns irgendetwas zustoßen kann. Ich habe vor einigen Wochen einen Bericht gelesen im Heft von Open Doors, und zwar vom Juni dieses Jahres, und bin ergriffen worden von einem Bericht, der dort ein Mann aus dem Irak beschreibt über seine Erfahrungen, die er dort im Gebiet, der von IS erobert worden ist, gemacht hat. Der anfängliche Sympathisant mit IS, der irgendwie eine Hoffnung gehabt hat, dass sich in diesem Land etwas bessert, wurde nach kurzer Zeit immer mehr ernüchternd über das, was er sah, über diese unbeschreibliche Gewalt, die diese Menschen in verbrecherischer Art und Weise in diesem grausamen Regime dort ausgeübt haben. Schon bald keimten in ihm diese Zweifel auf. Und dann musste er durch die Stadt im Nordirak, ich glaube Mosul war das, gehen und ist an einer Stelle begegnet, drei Christen, die von diesen IS-Kämpfern dort an drei Kreuzen hingerichtet wurden. Er sah ihnen zu und ist erschrocken vor diesem Anblick, von dem Leid, das diesen Männern dort erfahren ist, wie angewurzelt stehen geblieben. Er musste ihnen in die Augen schauen. Er beschreibt es und er sagt, ich weiß nicht, wie lange ich dort stand, 10 Minuten, 20, vermutlich war es viel mehr, 40 Minuten, und ich habe diese Männern gesehen, ihre Augen. Aber es waren keine Augen, die mit Hass erfüllt waren, es waren Augen, die tiefen Frieden ausgestrahlt haben. Und er hörte diese Männer dort am Kreuz, diesen drei Kreuzen, ein Loblied singen. Ein Loblied zur Ehre ihres Messias, zur Ehre Gottes Sohnes, Jesus Christus. Als er dann von dort, von den Bewachern weitergetrieben wurde, hat er den Entschluss gefasst, so schnell wie möglich von dort zu fliehen und das alles, was er da erlebt hat, hinter sich zu lassen. Später begegnete er in der Türkei einem irakischen Mann, der ihn zu einem Hotel eingeladen hat und hat gesagt, möchtest du nicht dorthin einigen Menschen begegnen, wir treffen uns dort und feiern Gottesdienst. Und dann ist er mit ihm gekommen, er ging durchs Foyer, kam in einen Raum und erlebte dort, wie einige Christen gemeinsam den Gottesdienst feierten. Und dort hörte er genau dieses Lied von den Christen singen, wie diese drei Gekreuzigte gesungen haben. Er brach zusammen, weinte bitterlich und bat Gott um Vergebung für all das, was er auch mitverschuldet hat, und bat Jesus Christus als Erlöser und Herr in sein Leben zu kommen. Was hat zu dieser Wende bei diesem Mann geführt? Es waren diese drei gekreuzigten Christen, die in den letzten Augenblicken ihres Lebens die Hoffnung nicht aufgegeben haben, Hoffnung, die in Jesus begründet war, dass niemand, wie Jesus gesagt hat, ihnen das Leben rauben kann. Jesus sagte, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das Leben nehmen können. Fürchtet es euch vor allem um Gott, der das Leben gibt und es erhält und der die Vollmacht über die Ewigkeit hat, zu entscheiden. Und diese Männer haben diese Hoffnung gehabt und diesen tiefen Frieden ausgestrahlt. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und diese Männer haben diese Hoffnung nicht in dem Sinne gesetzt, dass sie befreit werden, dass irgendetwas passiert, sondern sie haben ihre Hoffnung gesetzt, dass sie in wenigen Minuten, vielleicht Stunden, eine andere Wirklichkeit erleben, eine Gegenwart Gottes, von der die Bibel an so vielen Stellen so vieles sagt. Wir haben Hoffnung, weil Gott für uns den Himmel bereithält. Und darauf haben sich diese Männer in ihrem Leiden verlassen. Vers 3. Es ist eine Hoffnung, und jetzt erfüllt euch eine lebendige Hoffnung, das ist Ende vom Vers 3, jetzt kommt Vers 4, ist auch da zu sehen. Es ist eine Hoffnung auf ein ewiges und von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Die gute Nachricht für uns alle, die Kinder Gottes sind und Kinder Gottes werden wollen, ist, Gott hält für uns den Himmel bereit. Man kann es auch sagen, es ist für uns reserviert. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Erfahrung gemacht haben, dass ihr irgendetwas reserviert habt und dann kam es ganz anders. Häufig macht man diese Erfahrung so im Zusammenhang mit dem Urlaub. Wir haben diese Erfahrung ein paar Mal gemacht. Einmal war es schon ein paar Jahre her. Wir hatten nach einer sehr langen 18-stündigen Autofahrt nach Spanien uns darauf gefreut, endlich anzukommen und unsere Ferienwohnung dann in Beschlag zu nehmen. Es hat lange gedauert, bis wir diese Wohnung gefunden haben, weil sie mitten in eine Fußgängerzone lag. Also, und das ist in Spanien, das heißt, sie wurden diese 12 Tage, die wir dort verbracht haben, Tag und Nacht beschallt. Das war nicht das Schlimmste, man konnte sich damit arrangieren, aber das war das Erste, womit wir gar nicht gerechnet haben. Das andere war, dass wir festgestellt haben, niemand hat uns erwartet und niemand hat uns den Schlüssel überreicht. Es gab keine Rezeption in diesem Haus und wir standen da und wussten nicht, wo werden wir jetzt übernachten. Das war ein besonderer Tag. Veit hat einige Termine genannt oder Daten genannt und hat gefragt, wisst ihr, was damals passiert ist? Das war der 18. August 2014. Wisst ihr, was für ein Tag es war? Weiß einer? Kommt einer da drauf? Ich habe schon überlegt, dass ich als Andenken an meine Verabschiedung hier aus der Gemeinde etwas mitnehmen sollte. Ich habe damals, 2010 war es, von euch bei meinem Abschied an einen Fußballball bekommen. Damals zur Weltmeisterschaft in Südafrika mit euren Unterschriften. Dieser Ball liegt immer noch bei uns zu Hause unbenutzt. Es ist ein Reliquium geworden. Nein, so ist es nicht. Aber es ist irgendwie, war mir zu schade, ihn zu treten. Warum sage ich das? Es war 4 Jahre später. Also es war wieder die Weltmeisterschaft. Und am 18. August war der Tag der Finale. Das heißt, Deutschland spielte gegen Argentinien. Und wir haben gehofft, an diesem Abend pünktlich da zu sein und dieses Spiel mit anzusehen und mitzufiebern. Und nun saßen wir sozusagen auf der Straße. Irgendwann haben wir einen Platz gefunden vor einer Pizzeria mit einem großen Bildschirm und haben unsere Kinder dort platziert. Sie konnten etwas essen und dann dieses Spiel mitverfolgen. Und ich habe die ganze Zeit unablässig mit unserem Veranstalter telefoniert. Zum Ende der Nachspielzeit machten wir uns auf den Weg, um in einem Hostel dann ein Zimmer zu bekommen. Und kurz vor der Ankunft in dieser Hostel haben wir das entscheidende Tor von Mario Götze verpasst. Man muss dazu sagen, während unsere Kinder da nochmal saßen und vor dieser Pizzeria das Spiel verfolgt haben, war es eine gedämpfte Stimmung, von Umständen her abgesehen, durften wir auch nicht lauthals irgendwie unsere Mannschaft da unterstützen, denn die ganzen Spanier, die drückten den Daumen den Argentiniern, das war ja klar. Das war all das, was wir uns erhofft haben. Für all die anderen, die in Deutschland das miterlebt haben, dann anschließend großes Fest da mitgemacht haben, sich gefreut haben, sind viele Hoffnungen in Erfüllung gegangen. Ein anderes Beispiel, das ich dazu sagen will, war dieses Jahr. Das war wiederum auf dem Rückweg von unserem Urlaub, und zwar vom Flughafen Frankfurt, freuten wir uns auf unsere reservierten Plätze auf einem ICE nach Bochum. Und wir waren pünktlich da und warteten, und dann kam die Meldung, Verspätung um 10 Minuten. Dann kam wiederum die Meldung, Verspätung um 20 Minuten. Dann wiederum die Meldung, Verspätung um 44 Minuten, bis dann schließlich, ihr ahnt es, die Meldung kam, der Zug fällt aus. Und so mussten wir mit allen unseren Koffern als ganze Familie uns teilweise in unterschiedlichen Abteilen verteilen und per WhatsApp kommunizieren, dass wir rechtzeitig alle aussteigen und so weiter. Es hat alles funktioniert. Warum sage ich das? Wir können solche Erfahrungen machen. Aber das, was Gott uns sagt, ist etwas ganz anders. Jesus hat gesagt, dass er uns Wohnung vorbereitet hat im Johannes 14. Und dieser Bibelvers sagt uns, dass Gott uns ein unzerstörbares, unvergängliches Erbe vorbereitet hat. Das bedeutet, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du keinen finalen Sieg verpassen. Das steht schon mal fest. Wenn du ein Kind Gottes bist, wird Gott dich nicht irgendwann traurig ansehen und sagen, es tut mir leid, wir haben eine technische Panne gehabt. Oder es tut mir leid, wir sind überbucht. Das wird nicht eintreten. Am Ende der Zeit wirst du den Saal betreten, wo die Hochzeit gefeiert wird. Und der Bräutigam wird dich persönlich empfangen, dich umarmen, dich an deinen Platz führen und sagen, herzlich willkommen zu Hause. Das ist die Gewissheit, die Sicherheit, die Bibel uns sagt, dass Gott für uns den Himmel bereithält, ein Grund für unsere Hoffnung. Der dritte Grund für unsere Hoffnung, die anderen Gründe werden nicht so lange dauern, ist, wir stehen unter dem Schutz Gottes. Vers 5. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Gott wird uns bewahren. Das bedeutet nicht, dass Gott uns manchmal Dinge nicht zumutet, die wir kaum ertragen können. Dinge, die in unserem Leben schwer sind, auf die wir vielleicht zunächst gar keine Antwort finden. Auch das gehört zu unserem Leben und man muss es auch fairerweise jedem sagen, den wir zum Glauben einladen. Es ist nicht so, dass wir sagen, werde Christ und dann hast du keine Probleme im Leben, dann wird es für dich in jeder Weise gesorgt, wird alles wunderbar wie am Schnürchen laufen. Das ist nicht das. Aber wir werden in all diesen Situationen die Bewahrung und die Hilfe Gottes erfahren. Manchmal werden wir vielleicht die Frage nach dem Wozu und Warum nicht hier beantworten können, aber wir werden dennoch Gottes Gegenwart erleben können. Und manchmal werden wir auf die Probe gestellt werden, so wie Hiob auf die Probe gestellt wurde. Und seine Frau ihm selbst gesagt hat, willst du jetzt immer noch an Gott festhalten? Verfluche doch ihn und stirb. Das sagt jemanden, ein Mensch, der am nächsten ihm überhaupt war, seine Frau. Und Hiob aber antwortete, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollen wir das Böse nicht auch annehmen? Manchmal müssen wir auch einen Kampf des Glaubens kämpfen. Und manches müssen wir auch aushalten. Aber wir haben einen Gott, der uns die Kraft gibt. Wir haben einen Fürsprecher, der für uns eintritt. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns, in all unsere Schwachheit und Nöten, uns vor Gott vertritt. Und wenn wir nicht kämpfen können, wenn wir am Ende sind, dann haben wir einen Gott, der uns gesagt hat, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Petrus sagt, Gott wird euch durch seine Kraft bewahren. Und wenn du solche Situationen erlebst, gerade im Moment, dann vertrau dieser Zusage, dass Gott dich nicht über deine Kraft die Prüfung bestehen lässt, sondern wenn du nicht mehr kannst, dann gibt es auch die Verheißung. Paulus schreibt es, dann wird Gott eingreifen, dass dir geholfen wird. Der vierte Grund für unsere Hoffnung hängt mit diesem zusammen. Glaube, der sich in den Krisen bewährt. Verse 6 und 7. Darum freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Warum lässt Gott manche Krisen in unserem Leben zu? Er könnte doch als der allmächtige Gott das uns alles ersparen. Hier wird die Frage beantwortet. Indem sich unser Glaube bewährt, indem wir nicht an einen Schönwettergott glauben, sondern auch an einen Gott, den wir auch in allen Krisen und Nöten dennoch erfahren können. Nicht in dem Sinne, dass er alles von uns an allen diesen Schwierigkeiten wegnimmt, aber dennoch da ist. Man kann natürlich nicht für jede Situation eine Antwort geben, aber zwei allgemein mögliche Gründe könnte man hier nennen. Damit habe ich gesagt, der Glaube sich bewährt, damit deutlich wird, wie echt unser Glaube ist, wie wirklich wir ihm vertrauen. Und manchmal neigen wir dazu, dass wir uns im Mittelpunkt sozusagen des Lebens sehen. Und manchmal hilft uns die Wirklichkeit, Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und zum anderen, Gott lässt schwere Zeiten in unserem Leben zu, damit wir Verständnis für andere haben. Zum wirklichen Mitgefühl wird erst jemand dann wirklich fähig und in besonderer Weise fähig, der selber gelitten hat. Dann wird man vielleicht nicht so leichtfertig mit irgendwelchen lockeren Sprüchen umgehen, sondern man wird andere Wege finden, wie man anderem beisteht und tröstet. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst zuvor von Gott empfangen haben. Warum haben wir Hoffnung? Punkt Nummer 5, Grund. Es könnten unterschiedliche Beweggründe sein, die dazu geführt haben, dass wir, indem wir zu Gott gerufen haben und dann die Gottesdienste besucht haben und gebetet haben. Das kann am Anfang stehen. Es können auch andere Gründe sein, dass man zum Beispiel die Veranstaltungen der Jugend angefangen hat, als junger Mensch zu besuchen und dieser sehr attraktiven Person näher kommen wollte, aber dann mit hineingewachsen ist und diesem Gott begegnet ist und erfahren hat, dass das eigentlich noch viel wichtiger ist. Vielleicht ist jemand aus Liebe zu den Eltern mit in den Gottesdienst. Gott meint mich persönlich. Es muss immer diese anfänglichen Gründe, die vielleicht auch ein Einstieg auf dem Weg zum Glauben waren, einem viel wichtigeren Grund Raum geben, nämlich, dass wir Jesus Christus, Menschen, die wir lieben, denen vertrauen wir auch. Eine Geschichte, die ich an dieser Stelle kurz noch erzählen will, beschreibt das auch sehr anschaulich. An der Küste Spaniens scheiterte vor über 200 Jahren ein deutsches Handelsschiff. Niemand wurde gerettet mit anderen Schiffstrümmern an Land. Diese von Salz durchtränkte Matrosenkleider kaufte ein spanischer Papierfabrik, um sie dort aufzuarbeiten. Dem Oberzeug und Futter, eine Matrosenjacke, ein deutsches Neues Testament. Mit anderen Unterlagen, die damals gefunden wurden, anderen Papieren, brachte man das nach Madrid in die deutsche Botschaft. Und auf dem ersten Blatt dieses Testamentes stand geschrieben, 64, das erste Mal gelesen, um die Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen, aus Angst um meine Seele willen. Das dritte und alle anderen Male aus Liebe zu meinem Heiland Jesus. Zu Jesus können wir auch festhalten an der Hoffnung, weil er für uns alles gegeben hat. Und er ist absolut vertrauenswürdig. Und darum können wir an der Hoffnung festhalten, weil wir ihn lieben. Das sagt hier Petrus. Und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt auch nicht sehen könnt. Im Vergleich zu Petrus haben die Empfänger dieses Briefes Jesus in seiner leiblichen Gestalt nicht gesehen. Und doch lieben sie ihn. Wir leben. Und doch ist er da. Und eines Tages werden wir ihn sehen, so sagt es die Schrift, wie er ist. Glaubst du das? Und wenn ja, prägt dieser Glaube dein Leben, die Art und Weise, wie du mit Herausforderungen des Lebens umgehst, die Art und Weise, wie du die Gemeinde liebst. Denn es ist seine Gemeinde. Er hat sie erkauft mit seinem kostbaren Blut. Sie ist sein Eigentum. Er ist der Mittelpunkt dieser Gemeinde. Indem wir Jesus lieben, sollten wir auch einander lieben. Die Gemeinde lieben. Auch in allen Fragen, wo wir vielleicht unterschiedliche Meinungen sein können, soll in allererster Linie die Liebe steht zu Jesus. und die Liebe zu seiner Gemeinde, die er mit seinem kostbaren Blut erkauft hat. Und nun der letzte Grund für unsere Hoffnung. Ich habe es geschrieben, unser Ziel, die endgültige Rettung. Man kann auch sagen, Ende gut, alles gut. Weil, wie gesagt, diese Hoffnung von Gott kommt. Petrus sagt, Verse 8b und 9, ihr jubelt mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Eine Geschichte ist immer nur so gut, wie das Ende gut ist. Und was nützt ein Leben, wenn es am Ende dieses Lebens keine Hoffnung gibt? Was nützt es mir, wenn ich am Ende vieles in dieser Welt erreicht habe, aber am Ende meine Seele verlor, einen unwiederbringlichen Verlust erleide? Schluss, aus und vorbei. So ein Ende ist nicht gut. Und so ein Leben kann auch nicht als gutes Leben bezeichnet werden. Jesus sagte, was hat der Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Was nützt es ihm alles? Gar nichts. Wir haben Grund zur Hoffnung. Ist da keine Folie mehr? Na gut. Das sollte die letzte sein, ist okay. Ach da sehen wir. Dankeschön. Wir haben Grund zur Hoffnung. Ich habe einige Gründe aus diesem Text hier genannt. Weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die in Jesus gegründet ist, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist. Wir haben eine Hoffnung, weil Gott für uns den Himmel bereithält, weil er für uns eine Zukunft vorbereitet hat, weil er für uns alles bereithält. Wir haben eine Hoffnung, weil wir unter dem Schutz Gottes stehen. Wir gehören ihm, wir sind sein Eigentum, wir sind kostbar erkauft. Und wir haben einen Grund zur Hoffnung, weil wir Glauben haben, der sich in Krisen bewährt und dadurch sogar stärker wird, kostbarer, wertvoller wird, noch anziehender und interessanter wird auch für andere. Wenn jemand im Glauben in schwierigen Situationen Kraft bekommt und das durchsteht, dann ist es immer auch ein Indiz, dass dieser Glaube tragbar ist. Wir haben Hoffnung, weil Jesus Christus in unserer Mitte ist und weil wir ihn lieben und weil wir das Ziel vor Augen haben. Ewiges Leben bei ihm. Amen.